Das ist jetzt kein Rezept, aber das ist ein Tipp, den ich dir geben kann. Lies dein Zeug laut vor.
You are now entering the danger zone.
Literatur kann ihre Intelligenz fördern und ist gefährlich für ihre Fantasie.
Es ist der Buchmesse Samstag, 13 Uhr, hier am Forum Autoren at Leipzig in der Halle 5. Es ist, und ich sage das für die, die den Mitschnitt später hören, das gibt es auch noch als Mitschnitt, es ist wahnsinnig voll hier, es ist immer gigantisch. Ich sage das fast jedes Mal und ich denke immer, ich stelle mir vor, die Leute kämen wegen mir. Aber dem ist nicht so, dennoch, kurze Vorstellung, mein... Ach so. Ich werde jetzt interviewt von Klaus-Peter Wolf. Nein, also mein Name ist Wolfgang Tischer von literaturcafé.de und natürlich sind Sie alle gekommen wegen dem Mann, der neben mir sitzt, und deswegen herzlich willkommen, Klaus-Peter Wolf.
Dankeschön.
Danke, dass du da bist. Und jetzt muss ich gleich vorausschicken, weil mit dem Duzen ist immer eine Sache, aber wir kennen uns nicht ewig, aber schon mindestens 5 Minuten. Und das Erste, was du gesagt hast, lass uns duzen.
Ja, wenn du mir Fragen stellst und ich soll die ehrlich beantworten und dann muss ich gnädiger Herr zu dir sagen, finde ich das doof.
Gut, also deswegen bleiben wir beim Du. Also schön, dass du da bist. Ostfriesen Hass heißt dein aktueller Roman, den ich natürlich hier auch habe und auch noch mal hochhalte. Es gibt, ich glaube, ihn und auch noch andere aus der Reihe mit Ann-Kathrin Klaasen hier nebendran. Du bist nachher auch noch da, das sagen wir, und signierst ein paar Bücher. Wer also eine Chance haben will, okay, die können jetzt da nicht zuhören, aber nebendran kann man dann auch noch Bücher erwerben und du bist dann auch noch ein paar Minuten da.
Dran ist hier neben, oder was?
Genau, nebendran ist hier hinter der roten Wand. So, für all die, die das noch wissen wollen, dann sind wir auch bei dem. Also, Ostfriesen Hass, und es heißt ja, der neue Fall für Ann-Kathrin Klaasen, es ist mittlerweile der 19., 18.?
Der 18., ich schreibe am 19.
Genau, es ist der 18. Fall, und ich möchte mal mit dem Ende deines Buches beginnen, wobei haben Sie keine Angst, ich spoilere jetzt nicht das Ende, aber das Phänomen finde ich ja immer, am Ende deiner Romane, die ja meistens so im Jahresanfang immer erscheinen, einer im Jahr, also zumindest aus dieser Reihe, steht immer schon der Beginn des neuen Falls. Ja. Und ich habe mich gefragt, arbeitest du tatsächlich schon immer ein Jahr im Voraus? Ist das Buch tatsächlich auch schon fertig für das kommende Jahr oder ist es nur der Anfang?
Nein, das ist so, wenn ich den Schluss schreibe, das zögert sich immer hinaus. So viele Kollegen, die freuen sich dann. Die sagen, endlich habe ich das magische Wort geschrieben, Ende, oder gebe ich eine Party und so. Das ist bei mir ganz anders. Ich werde dann traurig. Ich habe dann mehr so das Gefühl, die Party ist zu Ende, alle gehen nach Hause und ich bleibe in der dreckigen Wohnung zurück. Ja, danke, ne? So, und ich kann eigentlich erst das Ende schreiben, wenn ich so die ersten Sätze vom neuen Roman habe. Und wenn ich die geschrieben habe, dann ist das nicht das Ende einer Party, sondern das ist dann so ein Versprechen an mich, dass ich weiterschreibe, ein Versprechen an meine Leserinnen und Leser, dass es weitergeht. Und der Verlag bekommt das auch so von mir. Die kriegen also den neuen Roman und da sind gleich 5 oder 10 Seiten, das weiß ich nicht, je nachdem, wie viel ich geschrieben habe. Und das erscheint dann so. Dann sagt man natürlich, ja, das kann man doch gar nicht machen, der ist doch noch nicht fertig. Wenn du jetzt noch was ändern willst?
Das wäre jetzt meine Frage, wenn du da was geschrieben hast, wo du dann ein halbes Jahr später sagst, ach nee, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich dazu schreiben kann.
Ja, Pech gehabt, ne? Man muss halt wissen, was man tut.
Und das ist die Vorgabe also auch an dich selbst?
Das mache ich nur selber. Und der Verlag, ich habe das große Glück, dass ich einen Verlag habe, der den Wahnsinn mitspielt. Ne? Da könnte ich auch sagen, hey, hallo, bevor dein Roman nicht fertig ist, vielleicht wird das ja total scheiße hier, oder das geht nicht. Aber sie spielen das immer mit. Und du siehst es auch, die Leserinnen und Leser wissen immer schon, der nächste Roman wird so heißen. Ich habe den Anfang gelesen, die freuen sich drauf. Und es ist doch auch schön, wenn es im Leben noch was gibt, was sicher ist.
Hast,
Und während die lesen, läuft ja der Prozess, dass ich schreibe. Und während ich unterwegs bin, zum Beispiel jetzt hier, ich habe heute Nacht so bis um drei, vielleicht viertel nach drei geschrieben. Darum mache ich so einen leicht verblödeten Eindruck immer.
An dem 19. oder schon an dem 20.?
An dem 19., der dann Ostfriesennebel heißen wird. Deswegen sitze ich in so einer Dunstwolke. Ich hatte eine harte Nacht, das ist ein schwerer Fall. Das ist nicht lustig.
Und ist es denn so, dass du jemals auch schon ein Problem hattest, da dann wiederum fertig zu werden? Sei es, weil du sagst, es ist schwer, dein Ende zu finden. Ist es mittlerweile schon auch so, dass du eine Zeitplanung hast? Weil es ist ja zumindest, wie gesagt, aus dieser Reihe einmal im Jahr ein Krimi. Es gibt aber mittlerweile, es gab einen Weihnachtskrimi. Ja. Es gibt noch eine weitere Reihe. Also es ist nicht so, dass du nur an einem Buch ein Jahr schreibst, sondern es sind noch ein paar mehr. Aber hattest du jemals irgendwie den Punkt, wo du sagst, boah, kriege ich das hin, dass wirklich im nächsten Januar oder Roman scheint?
Nein, das war nicht. Also ich kenne das natürlich von Kollegen, dass sie auch darüber sprechen, eine Schreibblockade oder zu haben oder so eine Hemmung. Das ist bei mir eher das Gegenteil der Fall. Ich werde so geflutet davon und ich lebe mit den Figuren wirklich. Und wenn du mich jetzt richtig fertig machen wolltest, ne, dann müsstest du mir nur ein paar Tage lang die Möglichkeit geben zu schreiben. Und dann hättest du neben dir so ein dummes, spießiges Arschloch, da hättest du keine Lust, ein Gespräch mit zu führen. Aber wenn ich Zeit habe und schreiben darf, wenn ich das leben darf, wenn ich mit meinen Figuren sein darf, die in die Hölle begleiten kann und dann mit Rupert wieder Spaß haben kann, dann geht's mir gut. Ich mache das für mich, ich mache das auch Spaß. Und wenn ich nicht so viele Leser hätte, würde ich es auch machen.
Und nachdem du das gerade gesagt hast, dann schreibst du auch wirklich überall, also wenn du sagst, hier im Hotelzimmer, ja, selbst wenn, ja, du unterwegs bist, ja, das heißt nicht nur in Cafés im Norden, wo du ja wohnst, sondern tatsächlich, wo du gehst und stehst.
Ja, überall, natürlich. Und ich schreibe ja mit einem Füller, mit einem Kolbenfüller, ne? Nichts mit so Patronen, dran, so richtig Tinte aus dem Tintenfässchen aufdrehen, schreibe ich in so dicke Kladden. Und wenn die dann vollgeschrieben sind, dann kommt der nächste Arbeitsprozess. Das ist übrigens, was ich jungen Autoren empfehle. Die fragen mich ja oft, ne? Mhm. Klaus-Peter, ich möchte auch Bestseller schreiben.
Da brauche ich die Frage nicht stellen. Super, ja?
Wolltest du auch wissen, ne?
Ja, ich will auch gerne Bestseller schreiben.
Ja, und dann wollen die immer ein Rezept haben. Ja. Am besten wie so ein Küchenrezept, ne?
Du musst es ja wissen, man, jedes deiner Bücher ist ja Bestseller.
Ja, und ich sage mir, ja, das ist jetzt kein Rezept, aber das ist ein Tipp, den ich dir geben kann. Lies dein Zeug laut vor. Mancher Satz, den ich mit der Hand geschrieben habe, nachts im Hotelzimmer, ne, mit Blümchentapete, der ist mir schon peinlich, wenn ich den vorlese, weil der fließt nicht richtig, der hakt. Und das heißt, das Vorgelesene, das macht jeder Mensch, das Vorgelesene ist immer schon besser als das Geschriebene, weil mehr so ein Fluss reinkommt. Und dieses von mir Vorgelesene kriegt dann eine Mitarbeiterin von mir, eine Sekretärin, die Annette Liebrenz, die seit 35 Jahren für mich arbeitet. Die schreibt das ab. Und das von ihr Abgetippte lese ich dann ein zweites Mal vor. Dann einem Freund. Da gibt es eine richtige Warteliste für.
Also liest immer verschiedenen Freunden.
Ja.
Ich frage nicht, ob die hinterher noch deine Freunde sind, aber
die müssen ja auch gar nicht viel machen. Okay. Also die sitzen, die müssen ja nicht dazu was eine Meinung haben oder so. Ja. Die einschlafen, dann ist vorbei. Okay. Ne? Das ist klar. Aber die sitzen da Popcorn, Erdnüsse, was sie so gerne hätten, und ich lese ihnen vor. Das ist doch prima, oder? So, und dadurch.
Hätten, glaube ich, hier viele gerne, dass du ihnen die Romane, ne, vorliest.
Und dadurch, ja, okay, habe ich so ein Gegenüber. Und dann merke ich auch, ich möchte ja mein Gegenüber gut unterhalten. Ich möchte, dass der dabei bleibt. Und dann merke ich, den Satz, den brauchst du nicht, da hört eh keiner zu. Und dann verändere ich das nochmal ein bisschen. Ne? Das ist ein ganz spannender Prozess. Und dann gehe ich mit dem, dann entsteht schon was, das bekommt meine Lektorin im Verlag, die liest das. Und die stellt mir dann Fragen dazu. Zum Beispiel auf der Seite so und so, das habe ich nicht verstanden. Wenn die das sagt, kann ich davon ausgehen, dass auch andere Leute das nicht verstehen. Die ist ja nicht dumm oder so. Und dann habe ich es also nicht so erzählt, dass jeder das kapiert. Also gehe ich da nochmal ran. Das ist so die Methode. Und mit dem von ihr lektorierten Manuskript gehe ich dann ins Studio und lese das zum dritten Mal vor, nämlich als Hörbuch ein. Dabei lese ich ja meist zweimal sogar oder so, oder dreimal zum Teil. Und dabei merke ich, dass ich nochmal am Dialog schleife. Weil dann merkst du plötzlich, ein zweisilbiges Wort ist anders als ein einsilbiges. Oder der würde im Dialog doch sagen. Sowas, was du beim Schreiben nicht so drauf hast. Ja, und dann entsteht im Grunde die endgültige Fassung.
Das heißt, es gibt erst das von dir eingelesene Hörbuch sozusagen und auf Basis dessen feilst du nochmal
ganz an so den nicht, Text. Das ist schon lektoriert und alles, sonst könnte ich ja nicht ins Studio. Mhm. Aber wenn ich im Studio bin, dann habe ich zum Beispiel mit der Andrea, die Lektorin ist, wie so eine Standleitung. Ne? Dann rufe ich auf einmal an, so, weißt du, ich habe den Satz jetzt dreimal vorgelesen, den Rupert sagt. Und der klingt besser, wenn ich dann noch ein anderes Wort einfüge. Und das geht meist nur noch um Dialoge. Und das kannst du ja dann machen, das ist ja im Satz schnell gemacht. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel ein mörderisches Paar eingelesen, den zweiten Teil von der Trilogie. Und am 29. Mai erscheint das Buch. Also da kann man ja noch einen Satz verändern, wenn er nicht richtig ist.
Also eigentlich getragen von einer unglaublichen Mündlichkeit diese Texte. Ja. Wobei man sagen muss, ich meine, das ist wirklich positiv, man kann sie aber auch trotzdem toll lesen, weil manche sagen, na ja, sprechen ist noch ein bisschen anders als das zu lesen. Aber ich finde es interessant zu hören, dass letztendlich das Mündliche fast schon über dem steht, was dann textlich
hier... Am Anfang allen erzählend war die Sprache und das Sprechen und das Hören. Am Lagerfeuer, hoffe ich mal. Ne? Und erst später wurde das verschriftlicht. Und dieser Prozess ist schon wichtig. Ein Kritiker hat mal gesagt, wenn ich einen Wolf-Roman lese, habe ich das Gefühl, der steht an der Theke neben mir und erzählt mir das. Weißt du, ich habe das als Lob empfunden. Das war dem aber nicht klar, weil wenn das aus diesem Prozess entsteht. Du hast das Gefühl, ich stehe neben dir und erzähle dir das. So soll es sein.
Nochmal, weil ich das jetzt faszinierend finde, dass du sagst, du schreibst das in Anfang und du entwickelst das auch aus der Mündlichkeit raus. Und jetzt schreibst du aber ja Krimis. Und da muss es ja nun mal eine gewisse Spannung geben, einen gewissen Verlauf. Es gibt ja Seminare, wie muss so ein Plot sein, damit die Leser bei der Stange bleiben. Es muss am Schluss sich ja auch irgendwie aufklären. Wie verträgt sich das damit?
Gar nicht. Nee, das ist mir auch zu mechanisch, so, weißt du. Bei mir ist der Schreibprozess so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich der Schriftsteller Klaus-Peter Wolf bin, der da sitzt und den Roman schreibt. Sondern ich gehe in die Figur und wenn ich in der Figur bin, dann sehe ich die Welt mit den Augen dieser Figur. Dann ändert sich auch mein Geschmack. Dann möchte ich das essen, was diese Figur gerne mag. Ich höre andere Musik, ich werde zu dieser Figur. Und als Klaus-Peter Wolf sage ich nur, jetzt bist du dran und jetzt bist du dran. Dann mal erzähle ich aus der Perspektive des Täters, dann erzähle ich aus der Perspektive des Opfers. Sieht die Welt völlig anders aus. Oder dann erzähle ich aus Ruperts Perspektive, sieht die Welt aus, du glaubst es nicht, ey.
Also Rupert ist dieser etwas merkwürdige Sidekick für die Romane nicht kennen sollten. Die meisten haben aber gelacht, das heißt, die meisten kennen Rupert.
Wer kennt Rupert?
Ja, also ich würde fast
wären das die alle Wahlen, hätten. Hätten wir eine absolute Mehrheit und könnten dieses Land solide regieren.
Ich weiß aber nicht, ob ich es von Rupert regieren lassen wollte.
Ja, es gab ja sogar schon die Forderung Rupert for President. Ne? Okay.
Aber wie gesagt, eine gewisse Spannung muss da sein, aber die kommt dann automatisch.
Na guck mal, wenn viele Autoren denken, die Spannung kommt aus dem Plot, also aus der Geschichte, die sie erzählen wollen. Das ist dummes Zeug. Die Spannung kommt aus den Figuren. Wenn du zwei spannende Figuren zusammen in einen Raum führst, entsteht eine spannende Geschichte. Wenn du zwei Marionetten, zwei Langweiler in den Raum führst, dann sollen die was Spannendes erleben. Die sind mir auch egal. Ne? Mir wurscht, was denen passiert. Die interessieren mich ja nicht. So, und deswegen, je stärker die Figuren sind, umso stärker wird am Ende der Roman. Darum, wenn ich mit jungen Autoren an ihren Manuskripten arbeite, dann gibt es immer eine Stelle, dass ich, ja, hier kriege ich den Dialog nicht richtig hin. Dann sage ich jetzt mal selber, eine Schwäche im Dialog ist eine Schwäche in der Figurenentwicklung. Wenn du deine Figur richtig entwickelt hättest, die wirklich kennen würdest, dann hat die eine eigene Sprache. Und die kommt dann ja ganz von alleine. Du musst dann ja den nur reden lassen.
Dein zweiter Markenkern neben dem Krimi ist natürlich Ostfriesland, logischerweise.
Ja.
Wie ist es denn, ich frage mal, mit den Regionen? Du bereist ja oder lässt bereisen durch deine Figuren mehr oder weniger die ganze Küste und bis rein ein bisschen ins Binnenland und so. Diese ganzen Orte, die da auftauchen, malst du dir auch irgendwie schon eine Karte? Welche waren denn schon dran? Welche muss ich denn noch? Wo darf ich vielleicht nicht hin? Weil wenn die sagen, wenn du schreibst, dass bei uns ein Mord passiert, dann hast du aber Ärger. Vielleicht gibt es mittlerweile aber auch welche, sagen, du schreib bitte, dass bei uns ein Mord passiert, damit endlich zumindest literarisch bei uns mal was los ist. Also wie ist das mit den Orten der ostfriesischen
also
Region?
Also ich muss den Ort schon gut kennen, damit ich nicht da sitze und irgendwas googeln muss oder so, sondern beim Schreiben mit dem Füller googelt sich auch übrigens nicht gut. Ne? Dann, was habe ich gesehen, was habe ich geschmeckt, was habe ich erlebt, welche Figur lasse ich jetzt da durchfahren? So läuft das. Und natürlich bewerben sich auch Regionen. Am witzigsten war zum Beispiel Langeoog. Ne? Ich habe einen Anruf gekriegt aus Langeoog.
Da habe ich übrigens meinen ersten Klaus-Peter Wolf gelesen, auf Langeoog.
Schöne Insel.
Ja,
ne?
Ja.
Da habe ich einen Anruf bekommen und die haben gesagt, also ich bin ein großer Fan, Herr Wolf, und ich habe alle Ihre Bücher gelesen und so, aber das ist auch ungerecht. Was ist ungerecht? Ja, wieso hat Langeoog noch keine Leiche gekriegt? Ja, da ist auch so eine Frage, da wirst du nicht morgens mit wach, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kann ich nicht machen, ich kenne die Insel nicht gut genug. Und dann und sagt, ja, dann kommen Sie doch mal. Und dann sind Bettina und ich für eine Woche nach Langeoog gefahren und wir waren schockverliebt. Inzwischen haben wir eine Ferienwohnung auf Langeoog. Und natürlich spielt die Insel jetzt eine große Rolle in den Büchern, aber weil ich sie kenne, weil ich sie mit dem Fahrrad erkundet habe. Jetzt haben wir das ganze Filmteam, Sie wissen, meine Bücher werden vom zweiten deutschen Fernsehen verfilmt, ne? Fürs erste hat es nicht gereicht. Dafür haben wir sie immer in der Quote geschlagen.
Da du jetzt gerade Langeoog auch nochmal erwähnt hast, kommt man auf einen anderen Punkt. Da haben wir ganz kurz schon uns vorher drüber unterhalten, dass Bücher auch immer wieder eine Rolle spielen. Also ich erinnere mich, dass Regula Fenske hat ja ein Buch über Langeoog, ich glaube im Mare Verlag, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber du weißt es sicher, also über diese Insel geschrieben, das wiederum taucht in deinen Roman auf.
Ja, klar, ist ja
ein
gutes
Buch. Selbst die New Adult Autorin Annabel Steel hier auf als Titel genannt. Der Mann deiner Kommissarin, Frank Weller, liest gerne
Romane. Kriminalromane liest er.
Genau. Das heißt, wie wichtig sind Bücher in Büchern für dich?
Also ich glaube immer, wenn wir und vor allen Dingen auch wenn unsere Kinder aufhören zu lesen, sind wir als Kulturnation am Arsch. Das ist die Stelle, wo die Entscheidung fällt. Und nicht in der Mehrwertsteuer oder irgendwo sonst, sondern das ist die entscheidende Stelle. So, und dann müssen wir aufpassen, dass nicht bücherfreie Räume entstehen. Ne? Ich habe dann zum Beispiel bei den Verfilmungen der Bücher, dann kommen Szenenbildner, die bauen dann das Zimmer, ich guck mir das an. Leute, wo sind die Bücher? Ja, Nee, das geht nicht. Ich will das nicht sehen und ich will das nicht haben. Und Ann-Kathrin Klaassen wohnt nicht in einer Wohnung, in der es keine Bücher gibt. Da würde die sich unwohl fühlen. Die sagt, zum Beispiel als Kommissarin geht die dann, wenn sie an einen Tatort geht, geht sie ans Buchregal und sagt, das Buchregal ist ein Bild der menschlichen Seele, wie ein Fingerabdruck. Deswegen schaut sie sich das an und manchmal löst sie sogar einen Fall durch die Bücher, die da drin stehen. Weller liest Kriminalromane und hat immer Spaß dran, wenn er die Gangster eher schnappt als die Polizei im Buch, wenn er das weiß. Ne? Und ist sauer, wenn das andersrum passiert. Aber Ann-Kathrin Klaassen, meine Kommissarin, sammelt Bilderbücher. Damit fängt es ja an. Wir müssen den Kleinen vorlesen. Wir brauchen die Bilderbücher. Deswegen meine Frau Bettina ist jetzt mit ihren Bilderbüchern im Moment unterwegs und geht damit auch in Kindergärten. Das ist wichtig. Wir müssen das machen. Und Erwachsene sammeln manchmal Kinderbücher und Bilderbücher und schämen sich, das zu erzählen. So als würde mit ihnen was nicht stimmen. Weil, ne, aber das, wo sind wir, wenn wir uns dafür schämen, dass wir Bücher sammeln? Hallo? Ne, so, und da setze ich was gegen. Und manchmal, wenn in den Romanen Bücher vorkommen, dann erleben die Nachauflagen. Weil Leute, dann Leser das dann googeln. Naja, der Weller fand das klasse oder an Katrin hat das gefallen. Ne? Der Einzige, der nur beinahe liest, ist Rupert.
Was liest du noch?
Ich selber? Also ich lese natürlich viele Romane, auch die Kolleginnen und Kollegen mir zuschicken. Das ist ja ganz klar. Und im Moment bin ich wieder bei Simenon gelandet. Ich gehe dann auch immer wieder in die Klassik zurück und auch mein großes altes Vorbild, Johannes Mario Simmel. Ich war sehr stolz, dass ich jetzt ein Nachwort für einen Simenon-Roman schreiben konnte und auch für Simmel ein paar Worte dazu. Alles übrigens Leute, die Spannungsliteratur geschrieben haben und deren Spannungsliteratur einen tiefen Einblick in die Gesellschaft gewährt. Die eigentlich gesellschaftlich relevante Literatur von heute, das sind Kriminalromane, weil die den Blick haben in die Hölle in uns und auf die Stellen, wo es in der Gesellschaft nicht stimmt, wo der Riss ist, ne? Dafür braucht man Kriminalromane. Und deswegen, als ich anfing, die Ostfriesen-Krimis zu schreiben, wollte ich eigentlich ein großes Gesellschaftspanorama schreiben. Angelegt auf zigtausend Seiten. Und ich dachte, wenn man das später liest, dann kann man sagen, so haben die damals gelebt. Das war der Wahnsinn, der die umgeben hat. Das war der Spaß, den die hatten. Die Lügen, auf die die reingefallen sind. Und dann merkte ich aber, ja, das kannst du eigentlich nur im Kriminalroman machen. Weil man immer wieder zum Beispiel die Motivation von Menschen erkunden muss. Also muss ich ja forschen. Was denkst du? Warum machst du das? Wie ist es dir ergangen? Und das ist für mich die große Literatur dieser Zeit. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht viel Scheiß da gibt, aber das gibt es in jeder Literatur. Aber es gibt auch eine, die uns, glaube ich, weiterbringt. Und wenn ich heute Simmel lese, dann lese ich Bücher, die hat Simmel vor 45 Jahren geschrieben. Die sind visionär. Damals hat die Literaturkritik darüber hergezogen, weil das billige Unterhaltungsliteratur war.
Gibt es da einen Roman jetzt von Simmel, den du besonders empfiehlst, wo du sagst, das ist... Also ich glaube, die Eltern, zumindest, es muss nicht immer Kaviar sein und so. Im Frühling sang zum letzten Mal die Lerche, das fällt mir jetzt so ein.
Auch wunderbar, ja. Niemand ist eine Insel. Also es gibt
das. Die Titel sind schon gut,
ja.
Ne?
Ja. Ja, ne? Finde ich auch.
Ja.
Wenn er es nicht gemacht hätte, hätte ich es getan.
Aber gibt es einen,
wo du sagst, ja,
für wir, so das große Simmel, Johannes Mario Simmel Revival, mit was sollte man anfangen?
Also würde ich schon mit Kaviar anfangen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Er erzählt ganz viel, selbst über die Schwierigkeiten, die wir heute noch haben. Ja.
Aber das heißt, du liest auch Krimis von Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, du hast nicht die Angst, dass man dir manchmal vorwerfen könnte, da gibt es aber Ähnlichkeiten, auch wenn die zufällig sein sollten?
Nö, Kunst ist ja auch kein Was, sondern Kunst ist ein Wie. Und wenn wir jetzt beide über die gleiche Geschichte schreiben würden, würde das völlig anders ausfallen, weil Kunst ein Wie ist. Und kein Was. Das ist in der Literaturkritik heute oft so, gerade beim Kriminalroman, die leiern auf ein paar Zeilen die Geschichte runter. Ja, herzlichen Dank. Wer will das denn noch lesen oder kaufen? Ja, und es geht nicht um die Machart, das stimmt alles so. Bei Filmen genauso. Am tollsten finde ich immer, der Roman erscheint und die verraten als erstes, wer der Mörder ist. Ja. Ab jetzt mache ich das immer selber. Du weißt manchmal ab Seite 3, wer der Mörder ist. Dann kann das Wesen keiner mehr verraten.
Damit nimmst du eigentlich auch schon die Frage weg, wenn Leute, weil wir hatten es gestern hier auch, da saß jemand und sagt, ja, ich schreibe, aber ich bin mir ganz gar nicht sicher. Und das ist letztendlich auch eine gute Antwort, wenn jemand sagt, ich schreibe gern Krimi, aber es gab doch irgendwie schon alles in dem Bereich. Aber das Wie ist die Frage.
Ja, nur das ist. Und der Blick auf die Gesellschaft, das ist ja auch, was ich beim Schreiben gucken muss. Welche meiner Figuren, aus welcher Perspektive, von welcher Figur erzähle ich dir jetzt die Szene? Und damit verändert sich die Szene entscheidend. Ne? Und wenn du jetzt die Szene aus der Sicht von Ann-Kathrin Klaassen erzählen würdest und ich aus der Sicht von Rupert, kommen zwei völlig unterschiedliche Sachen raus. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich die aus Ruperts Sicht erzähle, dass die Leute alle lachen, größer ist. Wobei sie bei Ann-Kathrin mehr sagen würden, ja, stimmt. Und bei Rupert, ne? Aber es ist eine andere Sicht auf die Welt. Ein Wie.
Ich gebe auch noch mal eine Frage weiter. Dies heißt, ja, eben jetzt, der Klaus-Peter Wolf, der hat da aus Friesen Hass und aus Friesen Nebel und sonst wie. Der kann noch irgendwie schreiben, was er will. Es wird immer ein Bestseller. Und ich mühe mich ab und mein Buch liest niemand. Und ich bin noch mindestens genauso gut. Was würdest du den Leuten antworten?
Ja, das ist ein langer, weiter Weg. Die größte Werbung, die es für ein Buch gibt, ist das Buch selber. Und bei einem Autor, der mehr schreibt, für seinen neuen Roman, ist die Werbung der vorherige. Wenn du das Buch gelesen hast und du fandst das toll und das hast du eine gute Zeit und du freust dich auf den nächsten Roman, dann neigst du dazu, dir den vorzubestellen in der Buchhandlung. Während, wenn du das Buch gelesen hast und du quältest dich so dadurch und eigentlich fandst das so scheiße, würdest du jetzt den nächsten Roman vorbestellen? Ja, vielleicht, weil Onkel Heinz Geburtstag hat, den kannst du nicht leiden und dem würgst du das Ding rein. Okay.
Aber war das bei dir von Anfang an so oder gab es ein, zwei, drei Bücher, ab denen das dann lief?
Meine, also ich schreibe ja seit mir beim Leben nie was anderes getan. Ne?
So. Du hast ja davor schon andere Bücher geschrieben, ja, muss man natürlich auch mal sagen. Ja.
Und meine Romane lagen wie Steine in den Buchhandlungen und keiner hat sie gekauft. Und wenn ich nicht das große Glück gehabt hätte, dass ich fürs Fernsehen dann Tatort schreiben konnte oder sowas, dann hätte ich gar nicht gewusst, wie ich überleben soll. Und ich habe fürs Fernsehen und fürs Radio geschrieben, um das Geld zu haben, an meinen Romanen arbeiten zu können und an meinen Kinderbüchern. Und ich glaube, mein Publikum, das ist ein sehr erlesenes Publikum. Kannst du ja sehen, ne? Erlesen, weil ich die auf Lesungen für mich gewonnen habe. Ne? Und die erste Lesung aus einem Ostfriesen-Krimi habe ich in der wunderschönen Stadt Leer gemacht. Leer ist in Ostfriesland. Und an dem Tag hat die Stadt ihrem Namen alle Ehre gemacht. Wenn ich jetzt hier Leer eine Lesung mache, kriegst du nicht so leicht eine Karte. Ne? Aber damals waren 7 Leute da, 7 Gäste.
Ach, ich dachte, die Stadt war leer, weil die alle bei dir waren.
Nee, es waren 7 Gäste da und nicht alle freiwillig.
Wie viel davon kanntest du? Na, okay.
Nee, die kannte ich gar nicht, sondern ich musste dann zur Toilette und dachte schon, soll man das absagen oder nicht? Und dann hörte ich, wie der Buchhändler telefonierte. Und zwar so: Ja, meinst du, mir macht das immer Spaß, zu deinen Kanasterabenden zu kommen? Ich erwarte, dass du heute Abend hier erscheinst. Das war seine Schwiegermutter, die ist auch gekommen. Ja, manchmal muss man auch durchgreifen, ne? So ein bisschen. Sind alle freiwillig hier heute?
Glaube ja. Also ein Plädoyer fürs Durchgreifen, aber auch fürs Durchhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt sind wir schon wieder am Ende. Ich habe ein paar Dinge notiert. Eins würde mich nur interessieren, deswegen muss ich diese Frage einfach stellen.
Mach.
Bei den 19 Fällen, da sind ja so viele Charaktere, Figuren, Eigenschaften deiner Figuren. Ja. Wie verwaltest du das alles? Hast du Excel-Listen? Ist das alles
Nein.
hier oben?
Nein,
Sind dir schon mal grobe Fehler unterlaufen, dass eine Figur, die du irgendwo umgebracht hast, irgendwie 2 Bände später wieder gelebt hat?
Nein. Das ist anders. Ich habe einen anderen Umgang mit meinen Figuren. Die sind so wie meine Freunde. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Rupert gehe, dann will ich eine Currywurst mit Pommes, Mayonnaise und ein Bier, aber kaltes Bier, ja? So. Und dann werde ich zu dem Rüpel, der ist. Und dann muss ich nicht in eine Tabelle gucken, wie benimmt er sich denn oder so, sondern, und wenn ich da wieder rausgehe und in eine andere Figur, dann rufe ich das innerlich ab in mir. Also es gibt keine Notizbücher, keine Karteikarten, keine Excel-Tabellen, das alles existiert überhaupt nicht. Aber deswegen laufe ich auch immer so verblödet rum, weißt du, weil so 80% von der Festplatte im Gehirn sind im Roman und mit dem Rest versuche ich durch den Alltag zu kommen, ne? Sie hat mich auch ganz freundlich hier hingebracht, ne? Milena, danke dir.
Und wir sind alle froh, dass das gelungen ist, dass du da warst. Und deswegen, Klaus-Peter Wolf, vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Auskunftsgeben.
Es war mir eine Vergnügen.
Dankeschön.
Und wir bleiben beim Du, wa?
Und wir bleiben beim Du. Und wenn ich mal im Norden bin, komme ich mal vorbei.
Ja, ja, klasse. Dankeschön, dankeschön.
Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Tschüss.
Wenn noch jemand eins der Bücher möchte, ich gehe da irgendwie
genau, hinter der roten Wand
um eine Ecke.
Wird's noch kurz signiert. Also, vielen Dank.
Gerne.